Vielen Dank für die Einleitung und danke für die Liedauswahl. Das hat alles schon so gut gepasst für die Predigt heute. Ein richtiger Hinführer zu allem dem, was jetzt noch kommt. Wir setzen unsere Predigtreihe Hydration Break fort, auch wenn die WM morgen endet. Wir setzen die Predigtreihe fort, zumindest heute noch. Die Predigtreihe über Wasser in der Bibel und dessen Bedeutung. Wir sprachen am Anfang natürlich über die Schöpfung, dann über die Frau am Jakobsbrunnen, das lebendige Wasser. Anna sprach über die Fußwaschung. Und der Untertitel unserer Predigt lautet ja Erfrischung und Tiefe. Erfrischung und Tiefe. Ich möchte mit euch heute einen Text anschauen, wo zwar Erfrischung auch drin vorkommt, aber es vor allem um die Tiefe geht. Natürlich darf bei einer Predigtreihe über das Wasser, Mose und die Teilung des Roten Meeres nicht fehlen. Aber weil wir ja auch chronologisch unterwegs sind, also vom alten, von den älteren Bibeltexten zu den neueren Bibeltexten, werden wir uns heute diesem Thema mal ganz anders begegnen. Wir werden diese Begebenheit einmal ganz anders betrachten, nämlich durch einen recht tiefen Text des Apostel Paulus im Korintherbrief. Wir werden anschauen, was Paulus uns durch Mose heute beibringen möchte. Also was Paulus uns durch Mose heute beibringen möchte, zugegeben ein etwas sperriger Predigttitel. Und ihr werdet auch merken, auch inhaltsmäßig steckt da heute einiges drin. Genau, auch wenn es heute nicht so heiß ist, gibt es trotzdem heute die Möglichkeit, sich hier eine Erfrischung zu holen während der Predigt, also Erfrischung und Tiefe. Während ich in die Tiefe gehe und du denkst, du brauchst eine Erfrischung währenddessen, dann hol dir auf jeden Fall dort hier an dem Tischchen etwas, damit du gut versorgt bist mit Wasser. Genau, und wir wollen uns auch öffnen für das lebendige Wasser heute Morgen. Ich predige heute über 1. Korinther 10, die Verse 1 bis 13 und dann werde ich noch ein paar Verse danach nehmen als Überleitung zum Abendmahl. Ich finde, das verzahnt sich sehr, sehr schön. So, jetzt hoffe ich, ihr versteht mich trotzdem, Leuten, gell? Ja, gut. Genau, ich kann jetzt nicht warten, bis das aufgehört, weil sonst, ich muss jetzt hier loslegen. Okay, in diesem Text steckt so einiges drin und um ihn verstehen zu können, muss man ihn zunächst erforschen, welche Bedeutung er damals hatte, um ihn dann übertragen zu können, welche Bedeutung er heute für uns hat. Und das tun wir Schritt für Schritt, indem wir es häppchenweise herunterbrechen. Also diese Paulus-Texte sind ja so gehaltvoll, wenn du dir die komplett ganz in den Mund stopfst, ist ein bisschen schwierig. Deswegen lieber kleinere Häppchen Schritt für Schritt. Folie 2, Struktur der Predigt. Erster Punkt, Israels Geschichte ist unsere Geschichte, Rettung damals und heute. Punkt 2, Israels Geschichte als warnendes Beispiel für uns. Ihr werdet merken, so wie Paulus den Ton verändert, werden sich die beiden Punkte vielleicht auch etwas im Ton unterscheiden. Und dann drittens, Gemeinschaft am Tisch des Herrn als Überleitung zum Abendmahl. Beginnen wir mit dem ersten Punkt. Wir lesen die ersten Verse, Folie 3. 1. Korinther 10, 1 bis 14. Da heißt es, ihr dürft nämlich nicht vergessen, Geschwister, wie es unseren Vorfahren zur Zeit des Mose erging. Über ihnen allen war die Wolkensäule und alle durchquerten sie das Meer, sodass sie alle gewissermaßen eine Taufe auf Mose erlebten. Eine Taufe durch die Wolke und durch das Meer. Sie aber aßen alle dieselbe Nahrung, das Brot vom Himmel, also das Manna, das Gott ihnen gab, und tranken alle denselben Trank, einen Trank, den Gott ihnen gab, das Wasser aus dem Felsen. Also hier steckt auch wieder die Erfrischung drin. Wobei der wahre Fels, der sie begleitete und von dessen Wasser sie tranken, Christus war. Ich habe hier die NGÜ-Bibelübersetzung genommen, weil die schon etwas interpretiert und manche Dinge schon so schreibt, dass es dadurch leichter ist zu verstehen, was Paulus hier uns zu sagen versucht. Er schreibt hier eigentlich, und dieser Fels ist Christus. Wir haben das zu übersetzt mit, wobei der wahre Fels, der sie begleitete von dem Wasser, also so hat er es gemeint, okay? Genau, aber wir werden jetzt häppchenweise sehen, was da gemeint ist, gleich Stück für Stück. Aber wenn Paulus uns am Anfang sagt, dass wir nicht vergessen dürfen, wenn das so wichtig ist, das nicht zu vergessen, dann lasst uns am Anfang gemeinsam erinnern, damit wir auf den gleichen Wissensstand kommen oder damit wir wieder aufgefrischt werden, unser Wissen. Das Volk Israel kam damals durch Josef nach Ägypten und da ging es ihnen circa 200 Jahre lang so richtig gut. Doch irgendwann geriet Josef in Vergessenheit und das kam ein neuer Pharao, so heißt es ein bisschen fast so flapsig in der Bibel, der nichts mehr wusste von Josef. Wie kann das sein, dass der das nicht mehr wusste und das bis heute für uns überliefert ist? Naja, es kommt darauf an, mit was der sich halt befasst hat und mit was nicht. Mit welchem Erbe er sich befasst hat und mit welchem Erbe nicht seiner Vergangenheit. Und dieser Pharao empfand, dass die Israeliten zu zahlreich und zu mächtig geworden waren und da begann er sie erbarmungslos zu unterdrücken und zu versklaven. Doch damit noch nicht genug, er erteilte den Befehl, alle neugeborenen Jungen zu töten, damit sie zahlenmäßig nicht mehr sich vermehren, die Hebräer. Und dann heißt es in 2. Mose 2, Vers 23, die Israeliten seufzten unter der harten Arbeit und sie schrien zu Gott um Hilfe. Er aber erhörte ihr Schreien und er kümmerte sich um sie. Er hörte ihr Schreien und er kümmerte sich um sie. Und da erwählt Gott Moses und startet einen absolut irren Rettungsplan. Ich meine, wenn wir das angucken in einem Film, sei es in einem Disney-Film oder egal wo, dann ist das halt eine Geschichte. Aber wenn wir uns jetzt vorstellen, dass das echt passiert ist, hättest du dein Kind in ein Körbchen gelegt und losgeschickt auf dem Nil, so wirklich so, so ernsthaft, in echt, so wahrhaftig, nicht irgendwie in einer Verfilmung. Wer hätte das in echt wirklich so getan? Und es zeigt uns doch, wie verzweifelt die Mutter damals gewesen sein muss. Und dass das gut gegangen ist, tatsächlich zeigt uns doch, wie groß und mächtig unser Gott ist. Wie raffiniert seine Pläne sind und wie er souverän jeglicher Notlage begegnen kann. Und ich glaube, wir müssen, wenn wir uns solchen Texten nähern, uns wirklich begreiflich machen, das ist keine Fabel, das ist kein Märchen, sondern das ist wahrhaftiges Heilshandeln Gottes. Das ist wirklich so passiert, daran glaube ich von ganzem Herzen. Das ist so geschehen. Es ist ein historischer Text und keine Märchenerzählung. Und tatsächlich, der Junge überlebt und dann zieht ihn die Tochter des Pharaos aus dem Fluss. Mose bedeutet herausgezogen. Sie sagt, ich habe ihn aus dem Fluss gezogen. Und so taufte sie ihn Mose, herausgezogen. Kind gerettet, Mose wächst als ägyptischer Prinz auf, Spion erfolgreich, eingeschleust, Ägypten unterwandert, könnte man sagen, alles perfekt gelaufen. Aber ganz so einfach war dann seine Biografie doch nicht. Als Mose erwachsen ist, sieht er, wie hart die Aufseher mit den Hebräern umgehen. Er schreitet ein und tötet einen Aufseher und daraufhin flieht er in die Wüste nach Midian, wo er 40 Jahre lang als Hirte arbeitet und nebenher noch eine Familie gründet. Und eines Tages, die berühmte Szene, spricht Gott dann zu ihm durch den brennenden Busch, sagt ihm, befreie mein Volk, und Mose sagt zum Pharao, let my people go. Lass mein Volk ziehen. Das habe ich gedacht, das reimt sich ja so schön. Und es tut er letztlich dann auch, nachdem Gott ihn ein wenig überredet hatte durch die ganzen Plagen. Und es folgt schließlich der Exodus, also der Auszug aus Ägypten. So, hier befinden wir uns jetzt, ja. Und für einen Juden war der Exodus der größte, absolut größte Rettungsakt der Geschichte. Für den Juden war das ganz klar eine größere Rettungsaktion als das, dass Gott sein Volk aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Absolut der größte Rettungsakt der Geschichte. Und für einen orthodoxen Juden ist es bis heute noch so. Die sagen, es gab nie einen größeren Rettungsakt. Und das, was einen messianischen Juden und was uns von einem orthodoxen Juden unterscheidet, ist, dass wir an einen noch größeren Rettungsakt glauben. nämlich die Rettung durch Jesus Christus. Durch seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung hat er uns von Sünde, Leid und Tod befreit. Es gibt noch einen Rettungsakt, der noch größer war. Und Paulus, er zeigt uns jetzt hier, das ist sein Anliegen mit diesem Text, dass schon in der Wüste Christus der eigentliche Retter seines Volkes war. Und das ist dieses Erbe, was der Thomas heute Morgen schon gesagt hat. Das ist dieses Erbe, wo wir uns daran erinnern sollen, was wir nicht vergessen dürfen, dass Christus von Anfang an der Rettungsplan Nummer 1 von Gott war. Und wir sehen das, dass auch der ganze Exodus, Paulus vergleicht es hier so schön, dass das alles komplett christozentrisch ist, also komplett auf Christus ausgerichtet ist, komplett auf Christus hindeutet. Ich finde es super spannend. Ich hoffe, das kommt bei euch rüber und ihr könnt es genauso spannend empfinden. Also angefangen mit dem Passa, das Blut des Lammes, was an die Türpfosten gestrichen wurde, das das Gericht Gottes verhinderte und das die Kinder der Hebräer vom Tod bewahrte, das Blut des Lammes, was Gericht verhindert hat. Und dann bis hin zum ganzen Exodus, der letztlich immer schon auf Christus hindeutete. Und Paulus verdeutlicht dies anhand von 5 Ereignissen, Folie 4. Also ich habe gesagt, das ist alles theologisch sehr tief. Ich habe jetzt das alles versucht runterzubrechen und simpel darzustellen, okay, damit es nicht zu kompliziert wird. Das vereinfacht dargestellt, die komplexe Tiefe, wo Paulus hier Vergleiche zieht und was er eigentlich, also Paulus könnte zu jedem Punkt wahrscheinlich eine 2-Stunden-Predigt halten, um zu erklären, was er damit eigentlich sagen wollte. Das mache ich heute Morgen nicht, sondern ich breche es euch runter auf das Wesentliche. Und Paulus, er verdeutlicht dies, dass Christus das Zentrum ist der Schrift und dass Christus das Zentrum ist des Rettungsplan Gottes anhand von diesen 5 Ereignissen. Also alle waren unter der Wolke. Die Wolke stand für Gottes Gegenwart. Das Volk war damals so happy, weil sie gesagt hat, Mensch, Gott selber ist nicht weit weg, sondern Gott selber, er zieht mit uns durch die Wüste. Gott selber geht uns voraus. Gott selber begleitet uns durch die Wolke, durch die Feuersäule. Gott ist selber da und ist selber bei uns. Das war für die ganz erstaunlich. Und wir glauben an Jesus, Immanuel, bedeutet Gott ist mit uns, an einen Gott, der tatsächlich immer bei uns ist. Nicht nur in der Säule, immer, Jesus, immer bei uns. Alle gingen durchs Meer. Das symbolisiert Gottes Rettungsakt. Mose, der das Meer geteilt hat, der das Volk da durchführt. Das Meer steht für Rettung. Und unsere Rettung, ja, danke, der Rettungsakt naht. Und unsere Rettung ist die Rettung durch Jesus Christus. Alle sind sozusagen, also das wird hier in der NGÜ auch schon. Danke. Eine kurze Trinkpause für mich und Denkpause für euch, um hinterherzukommen. Ich hoffe, ich bin euch nicht zu schnell. Das wird hier in der NGÜ so schön geschrieben, dass diese Mehrteilung, dass das sozusagen wie eine Taufe war, eine Taufe durch Mose, was das Volk erfahren hat. Und wir aber sind heute auf Jesus, auf Christus getauft. Alle aßen dieselbe geistliche Speise, das Manna vom Himmel. Das war Gottes tägliche Versorgung. Wir aber glauben daran, dass Christus das Brot des Lebens ist. Alle tranken das Wasser aus dem Felsen. Und hier stecken zwei Bilder drin. Zum einen der Fels, der selber Christus ist. Christus ist der Fels. Und zum anderen das lebendige Wasser, was aus dem Felsen heraussprudelt. Da habe ich letzte Woche drüber gesprochen, über das lebendige Wasser, was Jesus uns geben möchte. Der Fels, aus dem das lebendige Wasser heraussprudelt, dieser Fels ist Christus. Also ganz vereinfacht dargestellt. Und so können wir die ganze Geschichte Israels, darum geht es heute, auf uns selber anwenden. So wie das Volk Israel in ihrer großen Not zu Gott geschrien hat und er sie gehört hat, dürfen auch wir zu Gott schreien. Sie aber schrien um Hilfe in ihrer Not. Gute Entscheidung. Gute Entscheidung. Wenn du Hilfe brauchst, Hilfe zu schreien. Und gute Entscheidung, wenn du weißt, an wen du dich wenden kannst, wer deine Hilfe ist. Und sie schrien zu Gott um Hilfe, gute Entscheidung. Und das haben wir, können wir heute noch genauso tun. Wir dürfen ihn um Hilfe anschreien, ja auch, wenn's, das dürfen wir auch tun. Ja, zu ihm schreien, zu ihm rufen, ihn auch anschreien, Gott, hilf mir, wo bist du? Und vielleicht denken wir das manchmal in einer Notsituation, Gott, siehst du mich? Oder hast du mich vergessen? Wie lange noch, Gott, bis du eingreifst? Wie lange noch, bis sich meine Not verändert? Wie lange noch, bis sich diese Situation verändert? Naja, die Israeliten haben ca. 200 Jahre auf Rettung gewartet. Ich glaube, wir müssen nicht so lange warten. Jesus ist ja heute da und heute hier, hat schon alles für uns getan. Aber trotz, dass sie 200 Jahre lang gewartet haben, wurde ihr Vertrauen auf Gott letztlich nicht enttäuscht. Und so möchte ich dich ermutigen, wenn du heute eine Situation hast, eine Notsituation, Umstände, die nicht gut sind. Er ist ein Gott, der dich sieht. Er sieht dich in deiner Not. Er hört deine Gebete. Er hat sein ganzes Volk nicht vergessen und er vergisst auch dich nicht. Und es ist so besonders, dass Gott auf der einen Seite, der große, mächtige Gott, dass er das große Ganze sieht, ein ganzes Volk, eine ganze Welt. Und doch übersieht er den Einzelnen nicht. Und doch übersieht er dich nicht. Er sieht dich. Der große, mächtige Gott, er kommt uns ganz nah. Ganz nah. Und das tut er in Jesus Christus. Wir haben gesungen, übersetzt, die Nacht wird nicht anhalten. Er ist der, der Berge versetzen kann, der Berge in Bewegung setzt. Und ich habe in meinem Leben erlebt, ich habe viel Gutes und viel Schlechtes erlebt. Ich habe viel Mist gebaut. Aber das Beste, was ich in meinem Leben erlebt habe, ist eine Freundschaft zu beginnen mit Jesus. Und zu erleben, dass Jesus sagt, habe ich dich jemals im Stich gelassen? Und ich kann nur sagen, nein, Jesus, niemals. Er sagt, ich lasse dich auch jetzt nicht im Stich. Und wenn von all den Sachen, die ich euch erzähle im Laufe der Jahre, wenn ihr euch nichts merken könnt und wenn ich eines Tages gestorben bin und meine Kinder können sich nichts merken von all den langen Reden, die ich geschwungen habe oder wo ich ihnen erzählt habe oder was ich ihnen gesagt habe, dann hoffentlich nur eines, nämlich, dass die Freundschaft mit Jesus das Allerwichtigste ist. Dass die Beziehung mit Jesus, an einen Gott zu glauben, der in Jesus mir nahe kommt und er sagt, ich lasse dich nie im Stich, ich bin immer für dich da. Weil das ist das, was letztlich unterm Strich, egal was sonst los ist, was uns trägt, was uns durchs Leben trägt, sogar übers Leben hinaus, in die Ewigkeit. Und manche sagen, ah, ist schon, dass heutzutage sich noch an Jesus zu halten. Naja, aber sage ich genau, nein, das ist nicht so. Es ist ja nicht so, dass ich mich halt an Jesus halte, sondern Jesus erhält mich. Das ist ein Unterschied. Nicht ich halte mich halt an Jesus, sondern Jesus erhält mich. Er hält mich in seiner Hand und er trägt mich. Und deswegen ist es so entscheidend, Gott nicht einfach nur flüchtig vom Hören und Sagen zu kennen oder was über ihn zu wissen, sondern eine lebendige Beziehung zu ihm zu haben. Jesus ganz nachzufolgen, eben nicht halbherzig, da gehe ich jetzt gleich im zweiten Punkt noch drauf ein. Beim Volk Israel war Gott durch die Wolke bei ihnen und bei uns ist er durch Jesus Christus immer bei uns, Immanuel. Wie das Volk Israel spektakulär durch die Teilung des Meeres gerettet wurde, so werden wir dadurch gerettet, dass Jesus sein Leben für uns gab. Und das feiern wir in der Taufe. Mit Jesus wird unser altes Leben begraben, der alte Mensch ersäuft. Und wir haben durch ihn neues Leben, ewiges Leben, Leben über den Tod hinaus. Ich habe es gesagt. Das Volk Israel wurde täglich von Gott versorgt durch das Manna und durch das Wasser aus dem Felsen. Wir aber haben die Fülle durch Jesus. Er ist unser Fels und unser Heil. Kurz auszugsweise, Folie 5, Johannes 6, 30 bis 50, also nur ein paar Verse, das ist nur die paar, nur auszugsweise. Sie entgegneten, wenn du willst, dass wir an dich glauben, dann zeige uns ein Wunder. So. Jesus sagt, ich bin das Wunder, ich selber bin das Wunder. Was wirst du für uns tun, sagen sie. Und Jesus sagt, alles, alles. Ich tue alles für euch. Für uns gesprochen, er hat alles für uns getan. Er hat nichts zurückgehalten. Sie sagen, Mose gab das Manna. Was tust du, Jesus? Jesus führt dir aus, nicht Mose gab das Manna, Gott gab das Manna. Und sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie wieder hungern. Wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Fülle, kein Mangel. Nimm es in Anspruch. Wenn ich dir sage, komm, ich lade dich ein zum Backstage nach Mössingen zum Frühstücksbuffet und du holst dir nur ein Glas Wasser, dann ist es nicht meine Schuld, okay? Dann sage ich, ja, ich habe alles, ich habe das Buffet für dich bezahlt. Du kannst dich bedienen, du kannst dir alles holen, du kannst alles nehmen. Aber du musst es tun, du musst es in Anspruch nehmen. Wenn du nur ein Glas Wasser holst, ist das deine Entscheidung, aber es ist nicht meine Schuld. Wenn du sagst, naja, diese Fülle Gottes, ich fühle sie in meinem Leben nicht, muss ich dir deutlich sagen, es ist nicht Gottes Schuld. Es ist nicht seine Schuld. Die Frage ist, ich habe auf der Bibelschule immer einen gehabt, der immer wieder zu mir kam und sagt, öffne dein Herz mehr für Gott. Daniel, komm, öffne, ich habe es doch offen. Nein, öffne dein Herz mehr für Gott. Ich habe es doch offen. Du, öffne dein Herz mehr für Gott. Die Frage ist, inwieweit ich mein Herz für Gott öffne, inwieweit ich mich in die Beziehung mit ihm begebe. Wir haben eigentlich nur eine Verantwortung, nämlich die Verantwortung, dass wir die Beziehung mit Jesus pflegen. Und dann wird er sich verantwortlich um alles andere kümmern, was unser Leben betrifft. Aber das kann uns keiner abnehmen, dass wir selber zum Buffet gehen und dass wir uns bedienen. Eure Vorfahren aßen Manna in der Wüste, doch sie sind alle gestorben. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer dieses Brot isst, wird ewig leben. Dieses Brot ist mein Fleisch. Ich gebe es, damit die Welt leben kann. Und das ist die zentrale, ermutigende Rettungsbotschaft dieser Predigt. Das war der Erfrischungspart. Ich hoffe, ihr seid erfrischt. Doch wir müssen sie ganz bewusst annehmen. Eine klare Entscheidung für Jesus treffen und ihm aktiv nachfolgen, durch Vertrauen und durch Gehorsam. Und das bringt uns zum zweiten Punkt der Predigt, der Punkt, wo es jetzt mehr in die Tiefe geht nochmal. Zweiter Punkt, Israels Geschichte als ein warnendes Beispiel für uns. Ihr habt es hier gesehen, vielleicht nochmal kurz zurück auf die Folie davor. Nochmal eins zurück kurz. Also hier die ganzen alle, die fünf alles, nochmal eins zurück, ich habe es hier nochmal markiert, da seht ihr die alle unterstrichen, gell, also alle, alle, alle. Okay, also das Wort alle, griechisch Pantes, wird hier fünfmal wiederholt und natürlich ist das kein Zufall, sondern Paulus benutzt das ganz bewusst hier rhetorisch. Er möchte hier mit Nachdruck ermahnen, man könnte sagen, er möchte seinen Lesern hier etwas einhämmern, ja, Paulus. Und er sagt hier, alle hatten diese Dinge erlebt. Alle hatten dieselben Vorrechte. Alle hatten dieselben Segnungen. Und dann kommt das Erschütternde und trotzdem. Und trotz alledem. Obwohl sie die Wunder hatten, obwohl sie das alles gesehen haben, obwohl sie das alles erlebt haben, die Wolke, das Meer, alles. Muss man vorstellen, was sie gesehen haben von Gottes Wirken. Und trotzdem, Folie 6, und trotzdem, trotz alledem, hatte Gott an den meisten von ihnen kein Wohlgefallen, sodass sie in der Wüste umkamen. Was damals mit unseren Vorfahren geschah, ist eine Warnung an uns. Unser Verlangen darf nicht auf das Böse gerichtet sein, wie es bei ihnen der Fall war. Werdet keine Götzendiener, wie manche von ihnen es waren. Es heißt ja in der Schrift, das Volk feierte ein Fest zu Ehren des goldenen Stieres. Man setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken, und dann wurde wild und zügellos getanzt. Auch auf Hurerei dürfen wir uns nicht einlassen, wie manche von ihnen es taten. Ihre Unmoral wurde damit bestraft, dass an einem einzigen Tag 23.000 von ihnen umkamen. Wir müssen uns davor hüten, Christus herauszufordern, wie manche von ihnen es taten, worauf sie von Schlangen gebissen wurden und starben. Hütet euch davor, euch gegen Gott aufzulehnen und ihm Vorwürfe zu machen. Eine andere Übersetzung sagt hier murren, also das Murren. Ja? Wir würden vielleicht sagen, was sagen wir, das Bruttler. Denn manche von ihnen wurden deshalb von dem Engel des Gerichts getötet. Aus dem, was mit unseren Vorfahren geschah, sollen wir eine Lehre ziehen. Die Schrift berichtet davon, um uns zu warnen, uns, die wir am Ende der Zeit leben. Also ihr seht, das ist auch für uns. Das muss man sich mal vorstellen, von etwa 2 Millionen Menschen betraten nur 2 Personen das verheißene Land, nämlich Josua und Kaleb. Die anderen erreichten das Ziel nicht, weil Gott an ihnen kein Wohlgefallen hatte. Und der Grund dafür war ihr Unglaube und ihr Ungehorsam. Wenn wir in den Hebräerbrief hineingehen, dann werden diese beiden Begriffe, Unglaube und Ungehorsam, beinahe als Synonyme verwendet. Also ihr seht jetzt hier Folie 7, zum Beispiel Hebräer 3,19. Wir sehen also, was sie daran hinderte, das Ziel zu erreichen. Es war ihr Unglaube, genauso auch ihr Ungehorsam. Nur Kaleb und Josua werden hineinkommen. Sie haben mir vertraut und mir gehorcht. Glaube heißt nicht nur, ich habe es verstanden, ich habe die Info kam bei mir an und ich denke schon, dass das irgendwie stimmen könnte. Glauben heißt Vertrauen. Vertrauen, Gehorsam, Beziehung. Unglaube ist nicht bloß ein Mangel an Information, sondern zeigt sich dadurch, dass sie Gott nicht vertrauten und dass sie ungehorsam waren. Und die größte Gefahr für uns sind nicht etwa leidvolle Umstände oder fehlende Erkenntnis, sondern ist ein ungehorsames Herz. Ich sag's nochmal. Die größte Gefahr für uns sind nicht etwa leidvolle Umstände oder fehlende Erkenntnis, sondern ist ein ungehorsames Herz ist die größte Gefahr. Alle Wunder, Erlebnisse mit Gott, alle seine Segnungen sind kostbar. So gut, dass wir sie haben. Gott sei Dank, im wahrsten Sinne des Wortes. Ist so gut, dass wir sie haben. Aber sie ersetzen niemals ein gehorsames Herz. Man kann jeden Sonntag in der Kirche sitzen und dennoch innerlich weit von Gott entfernt sein. Das gilt für euch genauso wie für mich. Man kann viel über Jesus wissen, ohne ihm wirklich nachzufolgen. Und auch religiöse Handlungen sind kein Schutzschild gegen Unglauben und kein Ersatz für täglichen Gehorsam. Hebron gehörte daher bis heute den Nachkommen von Kaleb, weil er dem Herrn, dem Gott Israels, ganz folgte, heißt es hier, ganz folgte. Eben nicht nur halbherzig. Und Paulus nennt hier 4 konkrete Beispiele, schädliche Dinge für unsere Nachfolge, Folie 8. So, jetzt die Frage, ob es jetzt noch jemand was, also ihr sitzt, das ist gut. Jetzt, wenn ihr noch was zu trinken braucht, jetzt wäre der Augenblick, wo ihr noch was holen könnt. Jetzt geht's ins Eingemachte. Ja. Okay, also, legen wir los. Paulus nennt hier 4 konkrete Beispiele, schädliche Dinge für unsere Nachfolge. Und wir sollten sie ernst nehmen. Punkt 1, Begierde nach dem Bösen. Damit ist gemeint nicht nur ein Fehltritt, der uns halt passiert, das ist menschlich, sondern ein bewusstes Ausrichten auf das, was Gott missfällt. Also böses Planen und böses Tun. Intrigen zum Beispiel. Bei manchen ist das leider in manchen Firmen Geschäftsalltag. Irgendwie gegen andere Leute bewusst Intrigen zu planen, um seine eigene Position zu verbessern und den anderen irgendwie auszubuten. Und dann natürlich auch das Rache üben. Dem werde ich es zeigen und ich plane das. Diebstähle, Trickbetrügereien und was auch immer und so. Das ist, was es heutzutage nicht alles gibt, wo Menschen ganz bewusst Dinge planen, die offensichtlich böse sind. Und es ist nicht einfach so lapidar, sondern Gott sieht es. Böses Planen und böses Tun. Und auch als Christen ist es wichtig zu sagen, ja, das machen alle. Das ist kein Argument. Es ist kein Argument vor Gott, sondern ja, aber weil wir, wie heißt es, dem Ranger-Lied, weil du als sein Nachfolger anders bist, jetzt habe ich es gerade nicht mehr im Kopf, genau. Also, weil wir als, bitte? Als Nachfolger du anders bist, genau. Weil wir anders sein sollen und so. Und das ist echt ein wichtiger Punkt. So, ich habe meinen Kindern auch gesagt, wir tun das Richtige, weil es das Richtige ist und nicht, weil es immer funktioniert. Das ist ein wichtiger Unterschied. Und wir lassen das Falsche, weil es das Falsche ist und nicht, weil das dann dadurch uns die meisten Vorteile bringt. Es geht um eine Herzenshaltung. Zu entscheiden, das mögen alles so tun, das mögen alles so machen. In dieser Firma ist das halt so, wie auch immer. Ja, ich möchte es anders leben. Denn ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Ich aber und mein Haus, ich aber als Christ möchte in dieser Firma Gott dienen. Ich möchte es anders leben. Götzendienst, zweiter wichtiger Punkt. Götzendienst ist im Prinzip alles, was den Platz Gottes einnimmt. Wonach richte ich mein Leben aus? Meine Ziele, meine Träume, Erfolg, Status, Anerkennung, Selbstverwirklichung. Was bekommt meine größte Aufmerksamkeit? Wo fließt meine meiste Zeit hin? Wenn das nicht Gott ist, dann könnte es Götzenstatus haben. Genauso der ganze große Punkt, mit was fülle ich mich? Das betrifft zum einen, sage ich mal, Substanzen jeglicher Art, dass man zum Beispiel sich darüber informiert, was sind das für Medikamente, was ich nehme, was ist da drin, was steckt da dahinter, wie wurden die hergestellt, mit welcher Philosophie dahinter wurden die vielleicht hergestellt. Genau der ganze Punkt, genauso im ganzen Bereich Medien, was gucke ich mir an? Es gibt Videospiele, die ich früher gespielt habe, die würde ich heute nicht mehr spielen, weil ich merke, ich öffne mich da für teuflische Dinge und es tut mir nicht gut. Alles, mit dem ich mich fülle, hat eine Auswirkung auf mein Herz. Mehr als alles andere aber, behüte dein Herz, denn aus ihm springt alles hervor. Das ewige Leben, aus ihm springt das Leben hervor und so weiter. Mit was fülle ich mich? In den Epstein-Files und so weiter stand unter anderem drin, dass die Netflix-Betreiber Geld bekommen haben dafür, dass man bewusst Kinder sensibel macht oder Kinder, die Hemmschwelle senkt in Richtung Gewalt und in Richtung Sexualität, dass man das bewusst dazu nutzt, um Kinder eben in Sachen Gewalt und Sexualität da einfach aufnahmebereiter zu machen. Und das ist an vielen Schulen ist das schon Realität geworden. Das ist ein Beispiel von vielen, die ich nennen könnte, okay? Gab es eine Serie in Netflix, Squid Games, da geht es um gewaltverherrlichende Spiele, die tödlich enden in dieser Serie, also die sterben nicht wirklich, sind Schauspieler. Aber es führte dazu, dass Kinder angefangen haben, in den Schulen und so weiter, diese Gewaltspiele nachzuahmen, nachzumachen, was dann wirklich auch Auswirkungen hatte. Weil die mit blauen Flecken, mit Blutergüssen und was weiß ich was, wo sich Kinder angefangen haben, wüst zu behandeln. Und es ist nachweislich, dass das unter anderem damit zusammenhing mit dieser Serie, die Kinder konsumieren. Da fragt man sich ja, wie können die Serie, ist noch gar nicht ab dem Alter, wie können die Kinder das schon angucken? Weiß ich nicht. Aber auch da natürlich die Frage, was habe ich an Medien zu Hause und lasse ich meine Kinder da einfach jederzeit ran? Wie gehe ich mit sowas um? Es sind Einflüsse, für die wir uns öffnen, teuflische Einflüsse, die Auswirkungen haben werden. Und wenn man, ihr könnt es googeln und recherchieren und so weiter, aber wenn ihr die KI fragt, wird die KI sagen, nein, nein, das sind Verschwörungstheorien. Das ist auch die Frage, wer steckt hinter der KI, gell? Aber wenn ihr es googelt, werdet ihr merken, Frank kann das glaube ich bestätigen, dass es an mehreren Schulen diese Problematik hatten, dass diese Gewaltspiele gemacht worden sind und so weiter. Das ist ein Beispiel, ja. Es beeinflusst, es verändert uns. Und es ist so wichtig zu entscheiden, mit was fühle ich mich nicht. Genauso, ich will das kein so politisch werden, aber auch natürlich, welche Partei wähle ich, sich darüber zu informieren, was steckt da vielleicht für eine Weltanschauung, für eine Agenda dahinter, wo sind da teuflische Einflüsse auch für unsere Gesellschaft und so weiter und so weiter. Dinge einfach auch zu hinterfragen und auch sich mit Dingen auseinanderzusetzen, weil leider ist es so, es gibt den Götzendienst heute noch. Es gibt Dinge, die teuflisch sind. Und füttere ich mich damit oder füttere ich das, indem ich manche Sachen unterstütze, oder möchte ich bewusst Zeichen setzen und sagen, das mache ich nicht, das mache ich nicht mit und so weiter, das unterstütze ich nicht. Genauso, ich könnte da noch ewig drüber sprechen. Wir gehen weiter. Dritter Punkt, sexuelle Unmoral, Hurerei. Das ist einfach Sexualität außerhalb von Gottes Rahmen, Affären, Ehebruch, ständig wechselnde Sexualpartner, Pornografie, das sind alles Dinge, das ist heutzutage normal, es gehört zu unserer Gesellschaft dazu, aber es ist nicht harmlos, weil es zerstört. Und ich könnte euch da Geschichten, Lebensgeschichten erzählen, das tue ich nicht wegen Seelsorgegeheimnis und ihr wisst, ne, Datenschutz und so. Aber es zerstört, es macht ganze Familien kaputt, was da gelebt wird. Es ist so zerstörerisch. Auch bei jungen Menschen, mit denen ich mich unterhalten habe, auch in Neubrandenburg, gesagt habe, hat es mit, jedes Wochenende mit einer anderen im Bett und irgendwas, doch, das erfüllt mich so. Die dann nach ein paar Jahren sagen müssen, das hat mich so kaputt gemacht, das hat mir nicht gut getan, sondern das hat mich beziehungsunfähig gemacht. Und es ist so gut, dass es einen Gott gibt, der Herzen heilen kann und der Dinge reparieren kann. Aber diese Sachen, sie haben Auswirkungen, sie sind nicht harmlos. Viertens, Murren. Auflehnung und Vorwürfe, Misstrauen, ständiges Klagen gegen Gott. Trotz den ganzen Wunder, die sie gesehen haben, waren sie ermurren und klagen. Und das ist eigentlich die eigentliche Tragik, die da drin steckt. Die Tragik, dass ein erlöstes Volk seinem Retter nicht vertraut hat. Ein erlöstes Volk, was seinem Retter nicht vertraut hat. Und da geht der ganze Punkt, wie rede ich über andere, wie rede ich über Gott? Was kommt über meine Lippen? Auch das, es hat Auswirkungen. Wenn ich Gott fluche und was weiß ich was, es hat Auswirkungen, was aus unserem Mund kommt. Gott nimmt all diese Dinge ernst. Nicht, weil er kleinlich ist, sondern weil sie unser Herz von ihm wegziehen und weil sie einen zerstörerischen, teuflischen Einfluss auf unser Leben hat, auf unser Leben haben. Hab's gesagt. Folie 9. Genau. 10:12-13, wer sich für standhaft hält, soll aufpassen, dass er nicht auf die gleiche Weise sündige. Eine andere Übersetzung sagt, daher, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Also nicht, ja, das ist alles kein Thema für mich, sondern nein, diese Dinge ernst nehmen. Ihr kennt vielleicht das Beispiel von demjenigen, dem Gutsherr, der einen Kutscher gesucht hat und so, und dann hat er gefragt, wie nah kannst du im Abgrund fahren und so weiter, und dann hat der eine gesagt, ja, so nah kann ich ran, und einer hat gesagt so, was, das ist die völlig falsche Frage, ich fahre immer so weit wie möglich in der Mitte, so weit wie möglich weg vom Abgrund. Und genau das ist zu sagen, das ist alles kein Thema für mich. Oder zu sagen, nein, nicht Selbstüberschätzung, nicht Arroganz, nicht, ach, ich stehe da drüber, das steckt hier drin, sondern diese Dinge ernst nehmen. Vergesst nicht, dass die Prüfungen, jetzt kommt wieder Ermutigung, danke Paulus, dass du das einrahmst. Vergesst nicht, dass die Prüfungen, die ihr erlebt, die gleichen sind, vor denen alle Menschen stehen. Doch Gott ist treu. Er wird die Prüfung nicht so stark werden lassen, dass ihr nicht mehr widerstehen könnt. Wenn ihr auf die Probe gestellt werdet, wird er sogleich für einen Ausweg sorgen, dass ihr standhalten könnt. Das heißt, neben all den Versuchungen, neben all diesen Dingen, neben all den Herausforderungen, es ist möglich zu widerstehen. Wie? Durch die Nähe und die Verbindung zu Gott. Durch die Beziehung, durch die Nähe und Verbindung zu Jesus. So, gut. Also, ich bin gut in der Zeit. Jetzt zusammengefasst die Linie und dann kommen wir zum letzten Punkt und zur Überleitung ins Abendmahl. Die Linie dieser Predigt, die Linie, die Paulus hier aufzeigen möchte, ist folgende. Der Gott, der Israel durch Mose rettete, rettet uns heute durch Jesus Christus. Paulus warnt aber seine Gemeinde vor einem ungehorsamen Herzen und ruft sie stattdessen in die tiefe Gemeinschaft mit Jesus. Mose führte das Volk Israel nach Kanaan, in ein Land, wo Milch und Honig fließt. Und Paulus führt uns an den Tisch des Herrn, an Jesus, das Brot des Lebens, wo kein Mangel ist. Lobpreisteam, ihr dürft schon mal kommen, also wir werden instrumental dann was hören. Direkt in den nachfolgenden Versen, Folie 10, sagt Paulus Folgendes. Deshalb, liebe Freunde, meidet den Götzendienst. Die andere Übersetzung sagt, flieht vor dem Götzendienst. Ihr seid doch verständige Menschen, vernünftige Leute. Entscheidet selbst, ob ich die Wahrheit sage. Das sage ich auch euch. Und dann führt er direkt zum Mahl des Herrn, an den Tisch unseres Herrn. Und dort am Tisch unseres Herrn, dort liegt kein Gericht, sondern dort liegen Brot und da steht der Kelch. Zeichen der Versöhnung mit Gott und seiner Liebe. Wenn wir nun am Tisch des Herrn den Kelch segnen, bedeutet das nicht, dass wir alle Anteil an dem haben, was das Blut Christi für uns bewirkt hat. Wir brechen das Brot in Stücke und essen davon. Bedeutet das nicht, dass wir alle Anteil an dem haben, was Christus durch die Hingabe seines Leibes in den Tod für uns getan hat? Es ist ein Brot und weil wir alle von diesem einen Brot essen, sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, ein Leib. Denkt doch an das Volk Israel. Alle, die vom Opfer essen, haben dadurch Gemeinschaft mit Gott. Und dann rahmen wir das nochmal ein in die Thematik, die wir gerade hatten. Ich möchte nicht, dass ihr in irgendeiner Weise Gemeinschaft mit Dämonen habt, mit diesen dämonischen Einflüssen, diesen teuflischen Einflüssen, über die wir gesprochen haben. Ihr könnt nicht aus dem Kelch des Herrn und zugleich aus dem Kelch der Dämonen trinken. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn und zugleich am Tisch der Dämonen essen. Wenn du nun erinnert worden bist an Sünden oder an teuflischen Einflüssen in deinem Leben, dann ist das kein Grund, um jetzt nicht am Abendmahl teilzunehmen. Denn Jesus starb für sündige Menschen, für jeden von uns. Am Kreuz hat er die Sünde und den Tod besiegt, ein für alle Mal. Und gleichzeitig ist es so wichtig, heute zu entscheiden, teuflischen Einflüssen zu widerstehen. In Zukunft. Abendmahl ist dann nicht nur ein frommes Ritual, sondern es bedeutet, ich bekenne meine Götzen, meinen Hochmut, meine Unmoral und nehme neu Gottes Vergebung an. Abendmahl bedeutet, das ist so schön, ich darf so kommen, wie ich bin. Ich darf alles mitbringen. Aber ich muss nicht so bleiben, wie ich bin, sondern ich darf mich durch Jesus verändern lassen. Ich habe jetzt hier noch zwei Reflexionsfragen. Wir gehen jetzt gleich in das Abendmahl. Ihr dürft nach vorne kommen. Ihr bekommt das Mahl ausgeteilt. Und während du zum Abendmahl gehst, nimm doch für dich die zwei Reflexionsfragen mit, wenn du an den Tisch des Herrn gehst. Erstens, wo benötigst du heute Gottes Hilfe, sein Eingreifen, seine Befreiung? Er ist ein Gott, der dich sieht und der dich hört. Wo brauchst du heute sein Heilshandeln in deinem Leben ganz praktisch? Und zweitens, wenn du heute an den Tisch des Herrn gehst, welche konkrete Versuchung, welcher Götze oder welches Murren willst du bewusst ans Kreuz unter das Blut Christi bringen? Und welchen Ausweg, welche Flucht mit Gottes Hilfe heute neu ergreifen?